Passionschristi, so haben wir die Reihe genannt, die Reihe durch die Passionsgeschichte, und wir sind im vierten Teil. Eine Passage oder verschiedene Passagen aus dem 14. Kapitel, nämlich Verse 29 bis 31, 53 bis 54 und 66 Vers 72, wer mitlesen möchte, und ich zeige sie euch jetzt hier im Zusammenhang. Petrus aber sagte zu ihm, nämlich zu Jesus, beim Abendmahl: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Und wir machen einen Sprung. Und sie führten Jesus zu dem hohen Priester. Jetzt ist er schon gefangen. Und es versammelten sich alle hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach, von ferne, bis hinein in den Palast des hohen Priesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Und Petrus war unten im Hof. Da kam einer von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an zu sagen, die dabei standen, dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr da redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Herr, öffne meinen Mund, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ihr Lieben, was ist ein Märtyrer? Ein Märtyrer. Märtyrer, das Wort Martys, griechisch, heißt Zeuge. Oder das Martyrien, das kennt ihr auch, das Wort. Im Prinzip heißt es die Wahrheit sagen, für die Wahrheit eintreten. Das ist eine Wahrheit einer jemand. Und zwar selbst, wenn es ihm das Leben kostet, wenn es was kostet. Interessant, ne, dass das Wort Märtyrer, wie wir es verwenden, eigentlich das Wort Zeuge ist im Neuen Testament. Und die Frage eigentlich in diesem Text, die auch ganz unmittelbar uns trifft, wenn wir das lesen, und das geht ja zu Herzen, diese Geschichte von Petrus, ne, ist die, wie kann ich ein guter Zeuge sein? Wie würde ich sein, wenn ich an Petrus Stelle wäre? Und habe ich das Ding dafür, für Wahrheit allgemein in dieser Welt einzutreten? Gegen Ungerechtigkeit, gegen Lüge, selbst wenn es mich etwas kostet, vielleicht sogar das Leben kostet. Stehe ich dann mein Mann, stehe ich dann meine Frau? Habe ich das Zeug dazu? Heute schauen wir uns dazu das an, was in dieser spannenden Passage geschieht, was sozusagen im Vorhof geschieht, da bei Petrus. Interessant ist, dass die Geschichte, wir werden später nochmal drauf schauen, eigentlich eine ineinander gewobene Geschichte ist, nämlich die von Petrus und die von Jesus, die parallel abläuft. Das Interessante ist nämlich, dass Petrus ja hier verhört wird, sozusagen getestet wird, während Jesus getestet wird, bloß eine Etage weiter oben. Und das gucken wir uns die nächste Woche an, da nochmal genau rein. Und doch gehören die zwei Sachen zusammen. Wir schauen uns heute an, wie Petrus versagte als treuer Zeuge, gnadenlos versagte, dass er trotzdem wieder in den Stand eines treuen Zeuge zurückversetzt worden ist. Kurioserweise kann man sogar an diesem Text erkennen, habe ich auch neu gelernt. Und Die dritte Sache, ja, gibt es auch irgendwie Anhaltspunkte davon, wie ich selber verändert werden kann, dazu werden kann als einer, der für die Wahrheit eintritt. Genau. Auch das wollen wir uns anschauen. Und ich freue mich, wenn er diesen Run mit uns macht. Gut. Wie versagte Petrus hier als Zeuge? Nun, erst müssen wir uns fairerweise vor Augen halten. Petrus wird hier lobend erwähnt als derjenige, der als einziger folgte. Später heißt es noch irgendwie im Johannesevangelium, glaube ich, dass noch Johannes anscheinend mitgegangen ist. Aber der ist dann verschwunden, der hatte anscheinend Connections da. Aber der Petrus, der folgt ihm aus von Ferne. Er war es, der gesagt hat, ich werde nicht weichen. Und er setzte alles dran, hinterher zu gehen. Ja, seht ihr das? Und das ist ja schon gefährlich, da hinterher zu dappen. Der ist gefangen, wird in den Gerichtshof gebracht, des hohen Priesters, und er setzt sich da mit den anderen Leuten, mit den Soldaten und im Co. ans Feuer. Nur Petrus folgte. Und doch brach er dann sein Versprechen. Und wie oft haben wir schon unser Versprechen gebrochen? Ich weiß nicht, wie oft oder wie oft du weißt, wie du die Wahrheit schon ein bisschen verbogen hast. Weil du weißt, sonst hat es irgendwie vielleicht negative Konsequenzen. Oder vielleicht sogar gar nicht die Wahrheit gesagt hast. Weil du scheust, was die anderen Leute denken oder sagen. Und das Herausfordernde ist hier, und das müssen wir uns vor Augen halten. Hier heißt es, dass er zweimal verleugnete. Und dann heißt es, und das ist in Luther Übersetzung, deutsche Übersetzung, nicht so geschickt wahrgegeben, er steht meistens und er verfluchte sich, ne? Das ist nicht die richtige Übersetzung. Hier heißt es eigentlich, er fluchte. Er fluchte. Und zwar nicht sich. Er verfluchte nicht sich. Wenn man genau darüber nachdenkt, verfluchte er Jesus. Denn später haben wir das auch in der Kirchengeschichte, später Christenverfolgung 111 bis 113, da heißt es von einem, dass im Kaiserkult dadurch, damals, wo sie Christen dann verfolgt haben, die Ersten, sie vor die Altäre geschliffen und gezogen haben und dann haben sie abschwören lassen, verflucht sei Jesus. Das gehörte nämlich zu den Dingen, wozu kein Christ in der Lage war. Das würde kein Christ sagen, verflucht sei Jesus. Und so haben sie sozusagen getestet, haben ihren Glauben verleugnen lassen. Verflucht sei Jesus heißt so viel, da machst du ganz sicher, das ist nicht ein Jünger, ein Nachfolger. Wenn du sagst, ey, der ist verflucht, mit dem habe ich überhaupt nichts am Hut, dann kannst du am besten sagen, ey, verflucht Jesus Christus. Und im Prinzip ist das, was er tut. Er verflucht seinen Meister, seinen Lehrer, mit dem er 3 Jahre unterwegs war. Er verflucht ihn und sagt, oh, verflucht sei dieser Jesus, dieser Mensch. Er sagt ja hier sogar, dieser Mensch, er nimmt halt diesen Namen gar nicht in den Mund. Musst du dir vorstellen, was da abgeht. Und dann kräht der Hahn und ihm wird bewusst, was er da gerade getan hat. Und er bricht zusammen und weint. Wir merken schon hier in dieser Passage, erstens, die Prüfungen, die kommen mitten im Alltag. Das wird auch dich so treffen, immer mal wieder. Wenn du Christ bist, dass es manchmal kommt, wo es darum geht, auch um Glaubensfragen. Wie hältst du es eigentlich mit diesem Jesus? Und ob nun um Christ sein oder nicht, die Wahrheitsfrage, auch das merken wir immer wieder. Wir scheitern. Und das ist auch hier. Wir scheitern wie Petrus. Und das zeigt uns diese Passage, wenn das der Typ war, der Vorreiter von diesen 12, der es faustdick hinter den Ohren hatte und er sagt, ich werde es tun, der sogar den Mut hatte zu folgen und dann doch einknickt, dann sagt eigentlich dieser Text, und wer denkst du, bist du? Meinst du, du wirst es besser machen? Deswegen sagt er, wir scheitern, wenn wir sagen, wir werden dir treu sein. Und doch, faszinierend, er ist nicht nur der als Zeuge versagte, sondern er wurde wieder eingesetzt. Wir wissen das aus anderen Erzählungen, aber wir wissen das sogar in diesem Text, wenn wir darüber nachdenken. Und das will ich euch ein bisschen mitgeben. Das macht nämlich Spaß, darüber nachzudenken. Okay, also jetzt hier was für die Denker unter uns und auch die anderen. Sorry. Ihr seid alle Denker. Lassen wir das. Fragst dich vielleicht, wo steht das denn genau hier in diesem Text? Gedanke von Richard Borkham. der genau das Markus-Evangelium untersucht hat, aber auch andere Schriften, neutestamentliche Schriften, und der gesagt hat, gerade das Markus-Evangelium, höchst spannend, erwähnt ziemlich viel Petrus. Und zwar immer an entscheidenden Punkten auch. Er scheint fast überall dabei gewesen zu sein. Und damit unterstreicht er eigentlich was, was die alten Kirchenväter schon gesagt haben. Also legt das sehr nahe, dass der Augenzeuge hinter dem Evangeliumsschreiber Petrus ist. Haben schon die Kirchenväter gesagt, aber er zeigt es sogar an den Schriften. Der Augenzeuge scheint Petrus dahinter zu sein. Also die haben immer Augenzeugen befragt sozusagen. Er zeigt es an verschiedenen Stellen. Und vielleicht ist es sogar dieser Text, der am meisten unterstreicht, dass das Markus-Evangelium, und dann ist der Text auch in die anderen Evangelien eingeflossen sozusagen, diese Passage von Petrus kommen muss, dass wir sie überhaupt gelesen haben. Ein verrückter Gedanke, aber gerade, dass wir diese Stelle lesen, das muss irgendwie von Petrus kommen. Warum? Nun könntest du ja sagen, naja, viele andere waren ja nicht dabei. Also wenn einer es gesagt hat, dann wird es der Petrus gewesen sein. Aber schon das ist ja kurios, da müsst ihr mal drüber nachdenken. Nicht nur, dass es erzählt, weil er dabei war, unterstreicht das, sondern vielmehr noch was anderes. Petrus ist später die Gestalt gewesen für die christliche Bewegung. Natürlich, Jesus vor allen Dingen. Aber er ist eine der zentralen Figuren geworden. Eine der Hauptleitenden der Gemeinde. Und wer in dieser Zeit würde denn sich anmaßen, eine solche Geschichte über den Hauptleitenden zu veröffentlichen. Einfach mal so. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine andere Kultur als uns. Das war eine Schamkultur. Es ging um Ehre. Dann setzt man nicht einfach mal so einen Text über einen seiner Hauptleitenden rein. Ne? Ich weiß nicht, wie viel von deinem Chef oder Chefin, wenn du hast, wie viel private Storys des Versagens du über diese Person kennst. Ja? Und die wird dann einfach mal so eingetragen und vervielfältigt und alle Christen weitergegeben und sozusagen. Ne? Also das ist kurios. Wer traut sich, so eine Geschichte da zu erzählen? Und wir merken, oh, hier muss was geschehen sein. Es zeigt anscheinend, dass er selber das gesagt hat. Dass er selber dieses Geheimnis, diese Versagensgeschichte preisgegeben hat. Und das zeigt gleichzeitig, dass was mit ihm geschehen sein muss. Wenn er bereit ist, darüber zu reden und das zu erzählen. Also einmal, dass er in Stand gesetzt worden ist, aber wieder sozusagen eingesetzt worden ist, aber auch, dass er davon erzählt hat. Wisst ihr, und das ist eines der größten Geheimnisse, schon ein ermutigender Fakt überhaupt. Später sitzt Jesus mit Petrus an einem Feuer und er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und dann darauf, das ist natürlich ein Anklang an diese dreimal Verleugnung, und dann darauf sagt er, weide meine Schafe, ich gebe dir den Auftrag wieder zurück. Ihr setzt dich als Leitenden ein. Faszinierend. Und du fragst dich, welche Bewegung in dieser Welt würde das tun? Einen Leitenden, einen, der so mannigfaltig versagt hat, zu sagen, oh nee, ich gebe dir deinen Auftrag wieder, deinen Job. Kein Problem, mache ich. Wo in unserer Gesellschaft geschieht denn das noch? Wenn einer sagt, hier, ich habe damit nichts zu tun. Im Prinzip sagt Jesus hier, du bist der größte Versager gewesen von diesen 12 und deswegen werde ich dich zum größten Leiter werden lassen und setze dich dafür ein. Und das ist ein ermutigender Fakt überhaupt für uns. Wenn wir unser Versagen in die Gnade, unter die Gnade Gottes pflanzen, dann kann da Größe entstehen, die vorher vielleicht gar nicht rauskommt. Eine ganz andere Art von Größe, die diese Welt nicht kennt. Eine Art von Leiterschaft, von Stärke. Eine neue Freude, die daraus wächst. Und Einsicht. Aber auch eine Art von Selbstvergebung vielleicht, die kein anderer kennt. Wisst ihr schon, diese Gedanken, dass, oh, hier ist was mit diesem Petrus geschehen, er wurde wieder eingesetzt von Jesus, so weit, dass er sogar das bekennt und darüber reden kann oder schreiben kann, dass diese ganze Bewegung, diese Versagen des großen Leiters nicht vertuscht, das zeigt einen, oh, hier, der ist wieder eingesetzt worden und zwar volle Kanne. Und nebenbei, das finde ich so ermutigend, das ist ein steiler Satz, den ich gelesen habe, das ist nicht nur einfach Plan B Gottes. Ja, man könnte ja sagen, ja, ist ja gut, dann ist ja Scheitern nicht verkehrt, dann ist ja super, dann gehen wir den Weg des Scheiterns immer kräftig. Nein, das will uns dieser Text nicht sagen. Aber er sagt uns, dass wenn du versagst, auch volle Kanne, dann nicht Gott sagt, na okay, Plan A hat nicht funktioniert, gucken wir mal nach Plan B, Alternative nicht so gut, sondern dass es einen neuen Plan A gibt. Also was für Größeres für Petrus konnte er denn vorhersehen? Wenn er sowas Großes hat entstehen lassen, das ist nicht wie eine schlechte zweite Alternative, versteht ihr? Das ist ein neuer Plan A. Plan A vielleicht überhaupt, man kriegt es gar nicht mehr auseinander. War es schon immer sein Plan, ihn erst scheitern zu lassen? So ein gesegneter Gnadenweg aus dem Versagen heraus, dass wir gar nicht mehr wissen, ob das so schlecht war, dass er versagt hat. Gut, bleiben wir bei diesem Punkt stehen, lassen wir das dabei. Aber ihr seht, wie ermutigend das ist. Aber es drängt sich natürlich die Frage auf, wie wurde er verändert? Was wurde aus ihm gemacht? So, dass er sogar später, er wurde ja verfolgt, er hat Verfolgung dann erlitten, der hat nicht mehr verleugnet. Er wurde später gekreuzigt für seinen Glauben. Und da hat er nicht mehr gekniffen. Was ist geschehen? Und auch da ein paar Gedanken aus diesem Text. Man könnte sagen, okay, er hat es bitter bereut. Wir lesen es hier, er hat geweint. Nee, das reicht nicht. Das gibt nicht die Kraft und das sehen wir auch. Es geht ja erstmal weiter, der fängt dann sogar wieder an zu fischen. Der geht in seinen alten Job über. Also das hat ihn nicht verändert. Man könnte sagen, ja okay, dann vielleicht hat er es doppelt probiert. Nee, den Weg des Probierens und des Kämpfens, den hat er schon ausprobiert. Er hat gesagt, ich gebe alles. Nee, da ist er hemmungslos gescheitert. Das ist auch kein guter Weg, sich auf großen Zeugen und den Einsetzer für Wahrheit herauszukommen. Es gibt noch etwas anderes. Und der Text selber deutet es an, indem er eben genau eine Parallelität aufbaut, nämlich zwischen Jesus und Petrus. Ihr könnt das hier lesen. Jesus wird verhört und in gewisser Weise auch Petrus. Ein Prozess gegen Jesus, das lesen wir das nächste Mal noch mehr, aber auch Petrus. Es wird ihm eigentlich der Prozess gemacht, wird getestet, wird auf Wahrhaftigkeit getestet. Bei Jesus sind es aber falsche Anschuldigungen, die gebracht werden. Bei Petrus ist eigentlich eine richtige Anschuldigung, Gegenüberstellung. Aber Jesus kneift nicht, er steht ein für die Wahrheit. Petrus kneift. Jesus stirbt deswegen. Petrus kommt davon. Und du denkst, wow, was für eine Dramatik in diesem Text, wenn du es so gegenüberstellst. Der eine Etage weiter oben sozusagen, das ist interessant, dass nur bei Markus Evangelium erwähnt wird, unten, heißt es extra unten, das ist so ein Detail, das immer wieder auftaucht, so bei Markus Evangelium, rund um den Petrus, Details, die eigentlich nicht unbedingt wichtig sind, aber vielleicht doch, hier will er was sagen. Unten, Verhör von Petrus, oben von Jesus. Und ich finde, er sagt hiermit was aus, nämlich schau das größere Bild an. Man könnte sagen, oben die geistliche Ebene, unten das, wie wir uns verhalten. Oben aber, wie Jesus sich verhält. Und wenn du ein guter Zeuge werden willst, dann geht es nicht darum, dass du auf dich schaust, was du bei dir ändern kannst, sondern es geht darum, den Blick zu heben auf diese obere Ebene. Warum? Es gibt verschiedene Punkte, die darauf hindeuten. Der erste Märtyrer in der Apostelgeschichte erwähnt, Stephanus, Kapitel 7. Diakon wird angeschuldigt, wird verhört, fängt an zu predigen. Und dann zum Schluss sieht er auf einmal und sagt, er sieht den Himmel offen stehen. Er richtet den Blick nach oben. Und wen sieht er da? Er sieht Jesus stehen zur Seite Gottes. Und das ist interessant. Sonst hören wir immer sitzen, wie in dem Hebräertext sonst. Sitzen zur Seite Gottes, richtig? Ganz oft, er setzt sich zur Seite Gottes. Aber hier sagt er, der Stephanus sieht ihn stehen zur Seite Gottes. Und Ausleger sagen, hey, sitzen, wenn da jemand sitzt, dann ist das der Richterposten, der Richteramt. Das hören wir das nächste Mal mehr, wo es um Gerichtsszene geht und Jesus als der Richter. Aber hier steht er. Und wer steht im Gericht? Das sind die Verteidiger. Das sind die an der Seite stehen und Verteidigung angehen oder auch Anklage. Aber hier in diesem Fall ist es Jesus, der Verteidiger oder der als Zeuge gerufen wird. Und der Stephanus sieht das und sagt, ich sehe Jesus. Ich sehe Jesus und der tritt für mich ein. Und er wusste, auch wenn ihr mir hier unten den Prozess macht, der da oben, der Prozess, der läuft anders ab. Da oben werde ich freigesprochen. Da oben habe ich einen Fürsprecher. Und hier unten, ja, könnt ihr noch so was sagen, was ihr wollt. Und das lässt ihn so radikal werden und die anderen gehen völlig ab, dass es ihm aber egal ist, was die anderen sagen und tun. Sie nehmen die Steine, sie schmeißen die Steine und er stirbt, wird hingerichtet. Wir lesen genau dieses Einstehen und Vertreten an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel 1. Johannesbrief. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ein bisschen weiter, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Oder Römer 8. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gottes Tier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der noch mehr, der auch auferweckt ist, zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Der uns vertritt, heißt es da, für uns eintritt. Jesus selbst sagt im Abendmahl, nur Lukas erwähnt dieses Detail, aber da sagt er zu Petrus, du wirst Simon, sagt er da. Simon, der Feind, der sät, versucht dich zu sehen, zu testen, zu sichten wie den Weizen sozusagen, auszusieben euch. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich einmal bekehrst, dann stärke meine Geschwister. Schon da deutet er an, du wirst mal wieder eingesetzt werden. Schon davor. Und dann sagt er aber auch hier, ich habe für dich gebeten. Und Tim Keller, wie gesagt, er sagt, das kann man auch übersetzen mit in gewisser Weise für dich eintreten. Ich bin für dich eingetreten. Und es deutet auf diese Stellen hin, dass er ein Fürsprecher ist. Einer, der auch Anwalt ist, der selber Zeuge ist sozusagen, in einem Prozess, der nämlich viel größer ist und der auf der oberen Ebene abgeht. Und da tritt er ein. Und er sagt, das kann dich zu einem besseren Zeugen hier unten machen. Wenn du erkennst, dass da oben ein wahrer Zeuge ist, der für dich eintritt. Jesus Christus, ein Anwalt. Und ich möchte das mitteilen, was das hat mich auch selber bewegt, eine Unterscheidung, was wir da hören. Was wir da hören und was eigentlich gemeint ist. Vielleicht kennst du das selber, wenn wir, ich weiß nicht, was dir für Gedanken durchgehen, Jesus ist da und vertritt uns vor dem Vater, was dir da kommt. Oft denken wir, dass es ja so geht, wir machen Fehler, ja gut und schön, und es ist ja schön, dass wir Jesus als Anwalt haben vor Gott und der vertritt uns, der legt wahrscheinlich ein gutes Wort für uns ein, so ist das, so muss ich das jetzt verstehen. Also so, ja, ich mache einen Fehler und dann kommt Jesus zum Vater, du Vater, ist wieder mal Johannes. Und er weiß schon, er hat sich sehr bemüht und so, aber ja, ich weiß auch nicht, mir fehlen die Worte, aber Vater, noch einmal, gib ihm nochmal eine Chance. Du bist groß, du bist liebevoll, du bist barmherzig. Und er hat doch alles gegeben, siehst vielleicht die Umstände, wie auch immer. Er ist einer von meinen Leuten. Ja, und der Vater sagt, okay, passt, ist einer von deinen, er meint es ja gut, hält sich sonst so an dich, ja. Ich weiß nicht, ob du die Vorstellung hast, dass so Vergeben bei Gott abgeht und so das Ganze funktioniert, dass das Jesus Gott Sache und Christ sein Sache, dass der Vater barmherzig ist. Wenn wir sagen, Gott ist barmherzig, dass es so funktioniert. Das Blöde an dieser Ansache ist, wie lange geht das gut? Wie lange geht das gut? Wann sagt Gott, ey, tut mir leid, Jesus, also irgendwann ist auch gut. Aber der hat es verkackt. Schon mal, wird Gott nie sagen, so, ne? Er macht es dann irgendwie anders. Aber, und vor allen Dingen, kennt ihr das selber, wenn du eine Sache immer und immer wieder, du hast es versprochen, du hast gesagt, diesmal werde ich mich dran halten, ich werde es ab jetzt besser machen, und dann kommst du, Jesus, ich bin schon wieder. Ich weiß, keine Ahnung, wie du das hinkriegst vom Vater, aber ich, ja, kannst du da ein gutes Wort für mich einlegen. und du bipperst. So haben wir manchmal die Vorstellung von Gnade und Vergebung. Aber eigentlich geschieht hier und das, was am Kreuz geschieht, was ganz anderes. Und deswegen da oben auf dieser himmlischen Gerichtsebene, wenn wir davon lesen, dass Christus unser Anwalt, ja unser Zeuge ist, der etwas bezeugt, der für uns eintritt, geschieht etwas anderes. Es könnte ein anderer Dialog stattfinden, aber die Wesenssache ist ein anderer. Denn Jesus, wenn er vor dem Vater vor uns eintritt, dann bettelt er nicht um Gnade. Ein Anwalt, wenn er um Gnade bittet, dann gehen ihm die Argumente aus. Die Beweislage ist schlecht. Dann appelliert er an die Gefühle, an die Moral, an die Barmherzigkeit des Richters. Und wir denken, das macht Jesus, macht er aber nicht. Wenn Jesus da vorne vor dem Vater steht, da oben vor dem Vater steht, sogar ist er nicht nur oben, also in der anderen Wirklichkeit vor dem Vater steht, dann sagt er, Vater, ist wieder mal Johannes. Wir wissen es. Kennen wir schon. Aber ich bitte nicht um Gnade. Aber ich will dich an was erinnern. Für diese seine Schuld habe ich bezahlt. Du wärst ungerecht, wenn du ihn nochmal dafür leiden lässt. Du bist ein gerechter Richter. Deswegen wirst du nicht noch einmal ein Urteil verhängen. Denn ich habe sein Urteil getragen. Deswegen sagt Johannes im ersten Brief, dann ist er treu und gerecht. Und nicht, dann ist er treu und barmherzig, dass er uns die Sünden vergibt, sondern dann ist er treu und gerecht. Jesus als Anwalt appelliert, als Zeuge, appelliert an die Gerechtigkeit Gottes und tritt dafür ein und sagt, ich habe für ihn bezahlt. Dann wirst du nicht nochmal urteilen. Das ist das, was auf der himmlischen Ebene absteht. Und im Prinzip, wisst ihr, er verhandelt da keine zweite Chance mit uns. Was Jesus getan hat, er überkleidet uns mit Gerechtigkeit, einer ewigen Gerechtigkeit. Er kleidet dich neu ein, nämlich in seine Gerechtigkeit. Einen neuen Zustand in alle Ewigkeit. Egal. Und egal, was du tust, du kannst diese Gerechtigkeit nicht besser machen vor Gott. Und egal, wie oft du versagst, du kannst diese Gerechtigkeit nicht mehr schmälern und runtermachen. Das geht nicht, weil es ist nicht deine Gerechtigkeit. Er hat das Urteil getragen. Er hat dich wie neu eingekleidet. Gott sieht Christus, wenn es um dich geht und du sagst, mein Leben gehört ihm. Wir haben getauscht. Dann ist er treu und gerecht, weil er die Strafe nicht mal verhängen wird. Und das lässt ein Gerichtsprozess und hat das Kraft, wenn du diese himmlische Wirklichkeit anguckst und wie Gott über dich denkt, wenn der oberste Richter aufhört, dich anzuklagen und zu verurteilen, dann hat das Auswirkungen, wenn du diese Wirklichkeit im Glauben ergreifst, auch auf der unteren Ebene. Dann macht das was mit uns. Auch wie wir uns sehen mit anderen. Weder das Gute meines Herzens kann meine Gerechtigkeit verbessern, noch das Böse meines Herzens die Gerechtigkeit verringern. Das ist ein Riesenschatz. Wenn das stimmt, dann macht es uns zu besseren Zeugen. Warum? Nun, das größte Problem, und was geschieht? Was geschieht denn? Welcher Prozess, welche Gerichtssache läuft die ganze Zeit im Alltag ab? Nun, du wirst kritisiert, du wirst angegangen im Alltag. Was geschieht? Du gehst in einen innerlichen Prozess. Das macht nämlich jeder von uns. Du fängst an, sich zu verteidigen. Entweder machst du sogar nach außen, aber zumindest zu innen. Wir fangen an zu rechtfertigen und einzutreten für uns. Aber so gut, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ich bin doch eigentlich ganz gut. Ja? Und vielleicht gehst du sogar in Angriff dem anderen gegenüber. Oder wenn es wirklich, wirklich schlimm ist, dann gehst du in die Frustration, resignierst oder was auch immer. Aber Fakt ist, in diesem Prozess, der auch im Alltag geschieht, vertrittst du dich selbst, richtig? Und hier kommt die geistliche Wahrheit. Christus als der Zeuge über uns, der sagt, du musst dich nicht mehr selbst vertreten. Du musst dich nicht mehr selbst vertreten. Hör auf damit. Hör auf mit diesen inneren Diskussionen, den Rechtfertigungen. Er vertritt dich. Und das macht was mit uns. Erstmal macht es uns ruhig, wie wir selber über uns denken, aber es kann uns auch unheimlich frei machen von dem, wie andere über uns denken. Denn wenn der oberste Richter sein Urteil nicht spricht, wer sind da Menschen? Was muss ich fürchten? Was sie denken, was sie von mir halten. Diese Wahrheit hat Kraft, unsere Herzen frei zu machen. Letztlich ist es immer die Meinung, unsere Angst, was die Menschen denken, was sie tun könnten, was uns beeinflusst, wie wir für Wahrheit eintreten. Entweder werden wir mega aggressiv, manche Leute können gut diskutieren und so, dann gehen sie in den Angriff. Sie versuchen den Prozess zu gewinnen, die Leute nieder zu argumentieren. Ich weiß nicht, ob du so einer bist, trifft man nicht immer, aber es gibt auch solche. Aber letztlich geht es da auch darum, wie denken die anderen über mich? Was ist das Bild? Was haben sie für Meinung? Ich muss sie in den Griff kriegen. Die Diskussion gewinnen. Oder aber du kneifst. Machst den Mund nicht auf. Merkst, hier wird was gesagt, was eigentlich nicht stimmt, aber ich halte meinen Mund. Auch was Jesus angeht. Ich halte meinen Mund. Weil ich Angst habe, was sie denken. Aber dann, denkt an Stephanus. Was ist, wenn du anfängst zu sehen, hey, da ist einer, der für mich eintritt. Und er ist viel größer als alles andere. Der hat mir ein neues Leben, ein ewiges Leben errungen. Und der tritt für den Vater für mich ein. Das will ich sehen lernen. Den will ich sehen lernen und nicht die Stimmen, die gegen mich arbeiten. Und noch ein entscheidender Faktor geschieht. Oh, ich muss noch weiterklicken. Ne? Letzter Point. Wenn diese Wahrheit in dein Herz fällt, dann kannst du einen gewissen Humor über dich selber lernen. Ich stelle mir vor, wie der erneuert Petrus ist. Ist er, wenn ihr dem begegnet werden seid und sagt, hier, ey, Petrus, bist du Christ? Ne? Einer, der diesen Jesus, der für mich eintritt, nicht kennt, der würde sagen, entweder, klar bin ich Christ, was denkst denn du oder so, ne? Oder so, wenn er stark ist und stolz ist auf sich. Oder sagen, naja, ich bin schon Christ, aber ich bin ja nicht würdig und so. Aber wenn du mit Petrus gesprochen hättest, den erneuerten Petrus, was hätte er wohl gedacht? Der sagt, ja, ich bin Christ. Kaum zu glauben. Ich bin Christ. Ich bin sogar Leiter der Gemeinde. Das ist der größte Witz Gottes, den er je gemacht hat, oder? Ich kann es gar nicht fassen. Aber weißt du, ich habe so daneben gelegen. Und er setzt mich ein. Und er tritt für mich ein. Petrus weiß, es geht nicht um sich, um ihn. Es ging nie um seine Stärke. Wo er auf seine Stärke, sein Kampf, sein Versprechen gesetzt hat, da ging es in die Hose. Aber als er erkannt hat, es geht vielmehr um den, der für mich spricht. Nicht, dass ich für ihn spreche, sondern dass er für mich spricht. Da wurde sein Herz frei und mutig und verändert, aber auch leicht. Was sollen die anderen sagen oder dich? Also, sorry, ich habe eine Gnadengeschichte erlebt mit dem Herrn. Können die anderen mir ans Bein, pim, 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 pum, 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 wie auch immer sie wollen. Versteht ihr? Es zerstört Selbstherrlichkeit und ein Verständnis, eine sich selbst wichtig nehmen. Das geht flöten. Und das bringt eine Leichtigkeit rein. Und die ist unheimlich wichtig, wenn du für die Wahrheit eintreten willst. Denn dann kannst du sehen, was der andere gerade braucht. Da kommt einer und redet daher. Jesus, sorry, wer glaubt denn heute so an Jesus? Du musst dich nicht verteidigen. Du musst auch nicht gucken, dass du dich duckst, weil da jemand so spottet. Sondern du kannst bei dem anderen sein. Nämlich, warum sagt er das wohl? Du kannst immer nachfragen. Hey, warum, wie kommst du darauf? Warum redest du da so? Warum glaubst du denn eigentlich nicht? Weil es geht nicht mehr um dich. Du bist von dir selbst frei. Wenn du diese Wahrheit in dein Herz fällt, dass da oben einer für dich eintritt, eingetreten ist und die ganze Zeit eintritt. In diesem Sinne, lasst uns nach oben schauen, wie der Hebräerpriester sagt. Aufsehen aus unseren Kämpfen, aus unseren Gerichtsprozessen, auch inneren Gerichtsprozessen sozusagen, der Selbstanklage, auf den schauen, wo der wahre Zeuge ist, der treue Eintritt auch für uns. Amen.